Isa, die Juventa ist jetzt nach Malta zurückgekehrt und war jetzt aber in den letzten Tagen vor der libyschen Küste im Mittelmeer. Kannst du mir einmal erzählen, wieso der Tagesablauf aussieht, wenn das Schiff in einer Mission ist?
Also prinzipiell ist es so, dass wir eben in der SRA-Zone, Search and Rescue-Zone, 24 Meilen vor der libyschen Küste operieren. Also wir sind nicht direkt vor der Küste, sondern eben in entsprechendem Abstand in internationalen Gewässern. Und wir patrouillieren dort, also in dieser Zone, bis wir entweder von der Seenotleitstelle in Rom die Informationen über einen Seenotrettungsfall bekommen oder eben selber Ausschau halten mit dem Fernglas und dann ein Boot sehen, das in Seenot ist und dann dorthin fahren.
Was passiert dann, wenn ihr so ein Boot erreicht habt?
Also wir haben ein kleineres Ripboot, nennt sich das. Das ist so eine Art Schlauchboot auch, das in der Regel zum Erstkontakt an das Boot, auf dem die Geflüchteten sitzen, ranfährt und Rettungswesten austeilt. Das ist deshalb wichtig, weil die Menschen an Bord zwar oft Rettungswesten tragen, die aber ja mit so einer Art Füllmaterial nur gefüllt sind und eben nicht wirklich über Wasser halten. Das heißt, der erste Schritt ist immer Rettungswesten austeilen. Und dann ist es ein bisschen davon abhängig, in welchem Zustand das Boot ist. Entweder es wird eben, die Menschen werden an Bord der Juventa geholt, oder wenn das Boot noch intakt ist, erstmal auf eine Rettungsinsel oder ähnliches gebracht.
Was passiert dann mit den Geflüchteten, wenn ihr sie jetzt dann aufnehmt? Wo bringt ihr sie dann hin?
Bisher war es so, dass wir eigentlich immer in der SAA-Zone waren. Das heißt, wir haben keine Transferfahrten jetzt nach Italien oder so gemacht. Und es sah dann eben so aus, dass wir das MRCC, diese Seenotleitstelle, informiert haben darüber, wie viele Personen wir an Bord haben. Und dann wurde ein Schiff geschickt, das diese Personen abholt von uns und dann eben an den nächsten sicheren Hafen, also nach Italien, bringt. Wir hatten jetzt am Wochenende den ersten Mal den Fall, dass wir selber eine Transferfahrt machen mussten. Ganz einfach, weil es keine Kapazitäten gab, für ein anderes Schiff uns die Personen abzunehmen.
Es gibt ja Kritik an eurem, nicht nur an eurem Vorhaben, sondern an den gesamten NGOs. Ihr seid ja nicht die einzige NGO, die im Mittelmeer verkehrt. Du hast gerade eben diese Transitfahrten nach Italien angesprochen. Der wird ja kritisiert, okay, die Menschen sind in Seenot, alles klar. Warum werden die dann aber nicht in die näher gelegenen Hafen nach Afrika gebracht, sondern warum vollendet ihr das Werk der Schlepper, sage ich mal, und bringt die Geflüchteten nach Italien?
Das ist eine sehr einfach zu beantwortende Frage, weil es gibt laut geltendem Seerecht die Anweisung, dass sobald man Menschen an Bord hat, man sie an den nächsten sicheren Hafen bringen muss. Und wer sich ja so ein bisschen mit der Situation in Libyen beschäftigt, weiß, dass dieses Land im Bürgerkriegschaos versinkt, dass da regelmäßig von Massenvergewaltigungen und Folter berichtet wird, auch in den Unterkünften der Geflüchteten dort. Und deswegen ist es ganz schlicht kein sicherer Hafen, an den wir die Leute bringen können. Und deswegen müssen sie nach Italien gebracht werden.
Eine andere Kritik ist, dass ihr erst dafür sorgt, durch eure Anwesenheit, dass die Schlepper überhaupt die Menschen auf See schicken, weil sie wissen, alles klar, wir brauchen unsere Boote nur so weit ausstatten, dass sie 20 Kilometer aushalten auf dem Mittelmeer, und dann sind die NGOs da und sammeln die Geflüchteten ein. Österreichischer Außenminister Sebastian Kurz hat da auch gesagt, der NGO-Wahnsinn muss beendet werden. Was sagt ihr zu dieser Kritik?
Also es gibt mittlerweile Studien dazu, wie sich das Fluchtverhalten auswirkt, je nachdem, wie viele Kapazitäten da sind. Und man hat sich, also es gab ja mal das staatliche Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum, das dann wieder eingestellt wurde 2015. Und wenn man sich die Fluchtbewegungen danach anguckt, da konnte man eben genau sehen, die Leute sind trotzdem geflüchtet, obwohl diese Infrastruktur nicht mehr da war. Und dann kam es eben auch zu solchen Fällen wie Lampedusa mit 800 Toten. Insofern sind die, also diese Faktoren, die Menschen zur Flucht zwingen, einfach viel größer als die Tatsache, dass da jetzt ein Anreiz geschaffen wird durch NGOs, die vor Ort sind.
Jetzt musstet ihr euch trotzdem am Dienstag vor dem italienischen Parlament auch verantworten, weil ein italienischer Staatsanwalt aus Sizilien auch gegen einige Mitarbeiter von NGOs ermittelt, wegen Beihilfe zur illegalen Migration. Es gab auch die Vorwürfe aus Sizilien von einem anderen Staatsanwalt, dass es direkte Kontakte zwischen den Schleppern und den NGOs geben würde. Also auf was für einer, erstmal, was sagt ihr zu diesen Anschuldigungen und auf was für einer rechtlichen Grundlage seid ihr im Mittelmeer? Also was sind da so eure rechtlichen Grundlagen, auf die ihr euch zurückzieht in dem Fall?
Also erstmal weisen wir diese Anschuldigungen natürlich stark zurück. Wir als eingetragener Verein müssen sowohl über die Finanzierung als auch über unsere Arbeitsweise Rechenschaft ablegen. Das haben wir jetzt am Dienstag vor dem Senat auch getan. Unsere Spendeneinnahmen sind 100% transparent. Über betterplace.org kann man einsehen, wann wie gespendet wird. Wir haben ein Transparenzsiegel bekommen. Insofern sind also diese Vorwürfe, dass wir finanzielle Unterstützung von Schleppernetzwerken erhalten, sehr einfach zurückzuweisen.
Gab es denn gab es Absprachen mit Schleppern, wo dann gesagt wurde, okay, wenn ihr die Boote da ins Wasser lasst, dann finden wir die Leute, die dann rausschwimmen, schnell?
Nein, solche Absprachen gab es nie. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem in Libyen. Und was halt auch, also die letzten beiden Wochen sollten eigentlich gezeigt haben, dass wir selber komplett überfordert sind mit der Situation aktuell. Wenn es da Absprachen gegeben hätte, dann wäre es nicht dazu gekommen, dass irgendwie 1400 Menschen jetzt in diesem Jahr schon ertrunken sind. Also das ist ja stark zurückzuweisen. Wir hadern selber sehr damit und ja, also eine Kooperation ist da wirklich in keinster Weise.
Du hast gerade gesagt, ihr seid in den letzten zwei Wochen überfordert gewesen. Was hält euch im Mittelmeer oder andersrum gefragt, was müsste passieren, dass ihr euren Einsatz beendet?
Also ich glaube nicht, dass wir so schnell sagen, jetzt ist genug. Es sei denn, es würde endlich ein staatliches Seenotrettungsprogramm geben, das diese Katastrophe dort vor Ort in irgendeiner Form auffängt. Solange das nicht der Fall ist, werden wir auf jeden Fall weiter dort sein, versuchen Spenden zu sammeln und diese Arbeit möglich zu machen, weil sie einfach absolut notwendig ist und eine Schande für Europa. Also, dass man dort Menschen in diesen Zahlen ertrinken lässt, ohne auch nur in irgendeiner Weise politisch darauf zu reagieren und stattdessen Grenzschutz zu betreiben. Das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg und das ist eigentlich auch nicht konform mit Menschenrechten und so weiter. Und deswegen werden wir das so lange machen, wie wir können und ja, wie es nötig ist.
Sagt Isa Gahn. Ich habe vorhin mit ihr über die Arbeit der Organisation Jugend rettet im Mittelmeer gesprochen.